mehr.
Ja.
Ich bin also.
Bin November also, 32 sind Sie.
Ich bin 32 im November gekommen.
Mhm.
Und da war das politische Überleben bereits schon im Vordergrund aller Erörterungen gestanden.
Ja.
Die Ausschussarbeiten waren praktisch gelähmt.
Ja. Was mich interessiert, also ich habe mich sehr gründlich vorbereitet, habe, wie Sie sehen, hier die Reichstagsprotokolle alle noch einmal gelesen und Ihre Rede bei der SPD-Fraktion zum 60. Jahrestag von des Ermächtigungsgesetzes. Ihre Rede 1983 haben Sie doch die Rede gehalten bei der SPD über das Jubiläum des Ermächtigungsgesetzes.
Ja.
Und das habe ich alles gelesen. Was mich jetzt interessiert, ist vor allem, Sie waren ja auch im Bundestag. Sie waren ja auch Abgeordneter im Bundestag.
Ja.
Und der Vergleich, wie der Bundestag arbeiten muss aus Ihrer Erfahrung im Vergleich mit dem Reichstag, das sind die Fragen, die mich sehr interessieren.
Ja, das kann man nur ergründen, wenn man die Geschäftsberichte, das heißt die Fraktionsberichte, vergleicht zwischen Reichstag und Bundestag. Es gibt natürlich Unterschiede, aber es gibt viel Gemeinsames.
Mhm.
Viel Gemeinsames.
Was ist das Gemeinsame?
Die Beschäftigung mit der Problematik von damals, die ja nicht vergleichbar ist mit der Fülle von Problemen, die wir im Bundestag haben. Wir haben vielleicht etwa 15 Ausschüsse gehabt im Reichstag. Wir haben im Bundestag viel, viel mehr. Wir haben eine viel größere Problematik, wie wir sie damals gehabt haben. Ja, das ließe sich vergleichen natürlich mit Sitzungsprotokollen über bestimmte Gebiete.
Mhm.
Ja, da könnte man dann natürlich auch Bundestagsprotokolle zum Vergleich heranziehen. Aber die Problematik als solche ist heute viel, viel größer, als sie damals war.
Wir haben ja die Fragen auch schriftlich vorbereitet. Ja, Sie haben ja meine Fragen bekommen.
Woran erkennt man die Freiheit und den Einfluss des Bundestags im Vergleich zu den Praktiken im Alltag besonders wichtig? Ja, wichtig ist die völlige Bewegungsfreiheit des Parlaments.
Ja.
Ja, so viel ich mich erinnere, waren auch eine sogenannte Zone geschaffen, wie nennt man es heute, für das Parlament.
Eine Bannmeile.
Bannmeile,
ja.
Das gab es in gewissem Sinne ja früher auch. Was ist das alles systematischer jetzt gerichtet, wie es damals war.
Ja.
Damals war vorwiegend die Polizei im Maßstab für die ganze Situation, während jetzt vorher durch den Verfassungsschutz schon auf drohende Gefahren aufmerksam gemacht werden kann. Diese Organisation haben früher nicht gehabt.
Mhm. Und Sie halten es auch für wichtig und für richtig, dass es den Verfassungsschutz halten Sie für wichtig und richtig?
Nein, für wichtig,
ja.
Für notwendig.
Ja.
Ja.
Und ich habe gelesen, als das...
der Verfassungsschutz hat ermöglicht, Entwicklungen schon klarer zu sehen für die Exekutive.
Mhm. Ich habe gelesen, als das Asylrecht geändert wurde, haben Sie das kritisiert? Haben Sie die SPD kritisiert, weil Sie die Änderung nicht gut fanden? Und es gab ja eine Blockade des Bundestages in Bonn durch Demonstranten, Sie erinnern sich. Da wurde ja die Bannmeile, das war ja schon ein arger Verstoß gegen die.
Ja, ja, ja.
Haben Sie das auch so empfunden?
Ja, ja. Das war ein gewisser Verstoß, ja.
Und jetzt wird diskutiert, wenn der Bundestag in Berlin umzieht, gibt es die Diskussion, ob man wieder um den Reichstag, um das Reichstagsgebäude eine Bannmeile machen soll. Würden Sie sagen, ja?
Wird absolut kommen. Bin ich überzeugt, dass es kommt, weil es notwendig ist, nicht wahr? Wir haben ja mal eine Sitzung gehabt, ich glaube, das war, glaube ich, 24, da ging es um das Betriebsverfassungsgesetz und da war keine Bannmeile da. Da gab es ja Zusammenstöße und gab sogar waffenmäßige Auseinandersetzungen.
Mhm.
Ich glaube, die von den Sozialdemokraten war damals im Mittelpunkt der Abgeordnete Zietz,
mhm,
die am linken Flügel stand. Aber das ist natürlich schwer vergleichbar mit dem, was man im Bundestag hatte.
Mhm. Ja, das wäre die zweite Frage, nicht wahr? Unterschiede und Kontinuität.
Also der Sitzungsverlauf und so weiter war ja geregelt um die Geschäftsordnung und man könnte nur Unterschiede feststellen, wenn man die beiden Geschäftsordnungen vom Bundestag und vom Reichstag mal überprüfen würde. Mhm. Das kann man Zeile für Zeile tun.
Mhm.
Und dann wird man auf einige Änderungen stoßen, die die Arbeit des Bundestages gegenüber deren Reichstag erleichtern.
Mhm. Und was sind diese Änderungen? Welche Änderungen waren das?
Ich muss Sie mal vorsagen, es wollte noch ein Fotograf von uns vorbei schon, der Nawal, in einer halben Stunde oder so, aber er will also nicht wenig drauf. Eins oder zwei, also.
Mhm. Ja.
Also meinen Sie, Sie wollten lieber abbestellen?
Ja. Mhm. Herr Felder, wären Sie einverstanden, dass ein Fotograf von uns kurz zwei, drei Fotos von uns macht?
Ja.
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 Mhm.
Dankeschön.
Es ist, was die Sacharbeit betrifft, ist jetzt, der Bundestag hat da gewisse Erleichterungen geschaffen, die darin bestehen, dass man während der Sitzung, in der die Redner der Parteien vortragen, man mit einem Wink an die Präsidentin oder an den Präsidenten Zeichen geben kann, dass man an den Redner, der gerade noch sein Referat führt, Fragen stellen,
ja,
kann. Und zwar nicht vom Pult aus,
sondern vom Platz.
Vom eigenen Sitzplatz, mhm, auch. Das ist dann eine Unterscheidung gegenüber früher.
Mhm.
Die Debatte wesentlich erleichtert und den Referenten zwingt, damit zu rechnen zu müssen, dass da Fragen kommen.
Mhm.
Ja. Dieser Sitzungsverlauf vergleichbar, wenn man die beiden Sitzungsgeschäftsordnungen vergleichen würde.
Mhm.
Dann würde der Bundestag besser wegabschneiden in seinem ganzen Verlauf.
Mhm. Aber der Reichstag vor den Nazis, also bevor die Nazis, ja, die Mehrheit hatten und Göring Präsident war, er war auch ein ordentliches Parlament. So. Also man konnte dort als Abgeordneter frei arbeiten,
ja,
bevor die Nazis, ja, das...
Konnte man.
Mhm.
Konnte man.
Sie haben das leider kaum noch erlebt,
ja,
oder?
Ja, kaum noch erlebt.
Ja. Können wir vielleicht zur dritten Frage kommen? Welche Lehren aus der Weimarer Zeit bleiben für ein demokratisches Parlament?
Die Sicherung der absoluten Bewegungsfreiheit. Die war durch die Bannmeile ja praktisch gegeben.
Ja.
Ja. Es kamen dann die wiederholt Störungen, wo, ja, die Bannmeile nicht eingehalten wurde, richtig. Mhm. Aber in Bezug zum Bundestag ist die Freiheit des Parlaments mehr gesichert, als sie im Reichstag war. Mehr gesichert.
Und wenn man jetzt den Bundestag nimmt, Sie waren im Bundestag von 1900.
Vom November 1952?
Nein, im Bundestag.
Ja,
Im Bundestag von 1957 bis 1969,
ja,
richtig?
Drei Perioden.
Ja. Und Sie haben ja den Bundestag sozusagen in seiner legendären Zeit erlebt. Noch mit Adenauer,
ja,
mit Herbert Wehner natürlich, ja, mit Franz Josef Strauß.
Ja.
Wenn Sie vergleichen, den Bundestag damals als Sie Abgeordneter waren und heute? Hat sich der Stil und das Niveau und die Qualität der Debatten zum Beispiel, hat sich das verbessert?
Das Parlament ist lebendiger geworden.
Ja?
In der Durchführung der Referate und der Polemik.
Ja.
Aber es hat sich in gesitterteren Reformen bewegt, wie am Schluss der Reichstagskapitel. Da war die politische Verhärtung so groß, dass sie auch ihren Niederschlag in der Haltung der Abgeordneten gefunden hat.
Und würden Sie sagen, der Bundestag heute, die Debatten heute, sind besser oder schlechter im Stil als zu Ihrer Zeit 1957?
Das ist ein entscheidender Unterschied. Ja. Einige führende Zeitungen haben zwar die Arbeit des Reichstages begleitet mit Kommentaren und so weiter, aber es ist gar kein Vergleich zu der Mediengewalt von heute.
Ja.
Das ist ein gewaltiger Unterschied, der beeinflusst die Abgeordneten in ihrer Grundhaltung, was es damals nicht gegeben hat. Da waren einige hervorragende Zeitungen, die Volkswirtschaftszeitung zum Beispiel, die hervorragende Kommentare hatten, während jetzt ganz allgemein vielmehr die allgemeinen Umstände unter Beschuss kommen, wie das damals der Fall gewesen ist.
Man sagt ja, im Bundestag früher habe es mehr, wie nannte man, Urgestein gegeben.
Ja.
Herbert Wehner, Franz Josef Strauß.
Ja.
Das ist ja heute nicht mehr so.
Nicht mehr.
Liegt das an den Medien? Liegt das daran, dass es heute kann es kein Urgestein-Politiker mehr geben in der Mediendemokratie? Könnte das der Grund sein?
So ist es, der Unterschied. Ist sogar ein gewaltiger Unterschied.
Mhm. Und halten Sie das für einen... Grüß Sie, hallo. Ja. Halten Sie das für ein Problem oder ist es... Ist es kein Problem, dieser Unterschied heute, die Medien, der Medieneinfluss?
Übersteigert.
Ist er.
Manchmal zu sehr auf das Persönliche eingeht.
Mhm.
Und die Geheimhaltung bis in die Familie hinein nicht mehr so gewährleistet ist bei Abgeordneten. Und bei den Beschlüssen. Hervorstechen, die Behandlung der Diätenfrage zum Beispiel, wo also weit über die Notwendigkeiten hinausgegangen wird.
Herr Fotograf, machen wir die
russische
Pause.
Das muss ich wohl noch des Parlaments. Das ist heute in besonderer Weise gegeben, weil durch die Einrichtung des Verfassungsschutzes nicht nur die Exekutive, sondern auch das Parlament als solches mehr über drohende Gefahren orientiert werden könnte und orientiert worden ist.
Mhm.
Im Reichstag war das nicht immer gegeben. Da waren Protestaktionen auf das Ziel hinaus.
Eine andere Frage, Herr Felder, ein Parteifreund von Ihnen.
Die Kontinuität besteht darin, dass zum Beispiel die Geschäftsordnung, die gleichen sich ziemlich, aber die Durchführung der Geschäftsführung ist natürlich entsprechend dem Temperament der Vorsitzenden verschieden. Und dann kommt hinzu, dass wir damals ja auch keine Frau im Vorsitz des Präsidiums gehabt haben,
ja,
während wir heute sogar die Präsidentin haben. Das ist eine ganz Bedeutung der Frau im politischen Ablauf der Gespräche, auch in den Ausschüssen, ist die Bedeutung der Frau, der Politikerin, bedeutend größer geworden, als sie heute ist. Bedeutend größer.
Mhm.
Und die absolute Gleichberechtigung gegeben ist. Also, es wäre wichtig, Geschäftsordnungen bei den großen Ausschüssen, zum Beispiel beim Auswärtigen Ausschuss, zu vergleichen. Dann könnte man sagen, ich war ja, ehe ich in den Bundestag kam, war ich im Block Nummer 32. Da waren die Ausschussarbeiten praktisch bereits gelähmt, weil so und so verschoben, weil die politische Entwicklung so schwierig geworden war. Da brauchten wir Fraktionssitzungen, in denen hauptsächlich bloß die politische Gefahr behandelt worden ist.
Es gab ein Parteifreund von Ihnen hat mir erzählt, es gab eine Sitzung, wo Sie heimlich mitstenografiert haben.
Wo ich?
Ja, wo Sie heimlich mitstenografiert hätten.
Diese sagen, dass ich kein Papier hatte.
Das stimmt nicht. Nein. Also, dass Sie auf der Manschette geschrieben hätten, das stimmt nicht. Was war das für eine Sitzung? Welche Sitzung war das?
Das könnte dann nur die Sitzung gewesen sein. Ich bin nicht in Erinnerung.
Die letzte?
Ja.
Am 23. Also, März?
Da handelt es sich ja nicht um eine Rechtstagssitzung, sondern um die Sitzung der Fraktion.
Ah.
Die Ausführungen, die ich niedergeschrieben habe, habe ich in der Fraktionssitzung gemacht.
Ach so,
nicht im
Rechtstag. Ach so, ja.
Also dieses Protokoll ist geschrieben worden von mir in der Sitzung der Fraktion, nicht an der Rechtstagssitzung.
Aber in der Sitzung, bevor Sie wieder in die Krolloper gegangen sind, in der Beratung im Reichstag, vor dem Ermächtigungsgesetz, war das diese Sitzung zum Ermächtigungsgesetz?
Zum Ermächtigungsgesetz.
Mit den berühmten Zitaten von Luise Schröder und...
genau das.
Und das haben Sie mitgeschrieben?
Ja.
Aha, so.
Aber nicht auf
dem... Das war eine Anekdote. Das hat hier Ihr... Geschäftsführer vom SPD-Unterbezirk München, der hatte das einmal gehört, ja. Hat mir das erzählt.
Das ist ein Täuschung.
Ist falsch.
Also das Ansehen zwischen Reichstag und Bundestag, da kann ich aus meiner Überzeugung nur sagen, das Ansehen ist besser geworden. Es ist besser geworden.
Mhm. Obwohl heute so viel geschimpft wird.
Deshalb, weil auch die Bevölkerung über die Problematik, die einzelnen Probleme weitgehend intensiv aufgeklärt wurde. Jetzt ist das geschieht das und ist geschehen durch die Medienvielfalt. Da ist ein bedeutender Unterschied in Bezug auf die Informationsgebung zwischen Reichstag und Bundestag. Heute ist sie größer. Sogar zum Teil übergroß.
Ja.
Wenn man den Einfluss der Medien berücksichtigt, ist der Einfluss sehr groß. Also so gesehen könnte man sagen, für die parlamentarische Arbeit hat sich eine Vergrößerung gegeben, eine Verbesserung.
Ja.
Der Bürger kann mehr über die Medien eine Einwirkung machen zur Gesetzgebungsvorarbeit. Das ist wesentlich umfangreicher wie zur Zeit des Reichstages.
Eine andere Frage, Herr Felder. Der Umzug des Bundestages von Bonn nach Berlin.
Ja.
Finden Sie das gut oder waren Sie dagegen?
Also für den Umzug. Ich war im Prinzip für den Umzug.
Und dass der Bundestag wieder im Reichstagsgebäude arbeiten wird, finden Sie das auch, ist das eine gute Tradition?
Finde ich für richtig, aber es wird ja... Die Bezeichnung wird ja nach meiner Meinung Bundestag bleiben, keinen Reichstag mehr geben. Weil wahrscheinlich wird, wenn der Bundestag nach Berlin zieht, wird es auch Bundestag, Deutscher Bundestag bleiben. Das ist auch richtig so.
Ja.
Auch wenn wir auch inzwischen durch die Länder hinzubekommen haben, aber den Reichstag braucht man nicht mehr zu nennen.
Mhm.
Inzwischen haben wir auch verschiedenes abgetreten. Die Regelung der Schleswig-Frage zum Beispiel und anderen hat andere Voraussetzungen geschaffen, als sie auch heute gegeben sind.
Ich habe noch eine Frage. Ich glaube, Dien, damit sind wir fertig. Ne? Ich habe noch eine Frage. Sie kennen die Diskussionen. Es gibt ja eine Zusammenarbeit von SPD und PDS, also der SED-Nachfolgerpartei in Sachsen-Anhalt. Und es gibt immer Diskussionen, beispielsweise in der SPD in Thüringen, ob man in Zukunft eine Koalition von SPD mit der PDS machen kann.
Nach meiner Meinung hat das nicht. Das ist eine Entwicklung, die nicht günstig ist. Wir haben ja da einen Anhalt.
Ja.
Aber ich möchte damit, dass diese Periode beendet wird. Also, die PDS kann nie zu einer Tolerierung herangezogen werden, soweit die Partei als solche in Frage kommt.
Also glauben Sie schon, das ist eine, ist es also für das Parlament, also ja, ist es für das Parlament eher ein Problem, dass die PDS als eine Partei der ehemaligen Diktatur jetzt dort mitwirken kann und dass sie möglicherweise eben
Sie meinen, dass die Tolerierung bejaht wird? Nein, das kann die Partei nicht machen. Nach meiner Meinung nicht. Dazu hat sich die PDS auch nicht verändert in ihren Grundprinzipien. Das ist also nicht möglich.
Ich habe gelesen, Sie sind befreundet mit Hans-Jochen Vogel.
Ja.
Und Sie haben ihn sehr unterstützt, als er SPD-Vorsitzender war.
Ja.
Sie haben auch Rudolf Scharping sehr unterstützt. Und
bei dieser Umfrage in der Partei habe ich damals für Scharping gestimmt. Da war doch eine Meinungsumfrage.
Ja, eine Mitgliederumfrage.
Da habe ich für Scharping gestimmt.
Und ich
habe die Art, wie die Änderungen im Parteivorsitz vor sich ging, die habe ich nicht bejaht. Die Art, im Prinzip, die Wirkungsmöglichkeit ist größer geworden.
Ja.
Aber die Art, wie sie erreicht worden ist, war gegen die Prinzipien, denen die Partei bisher gehuldigt hat.
Ja. Wie stehen Sie heute zu dem Vorsitzenden Oskar Lafontaine? Ist es ein guter Vorsitzender?
Meine Meinung hat sich da verbessert. Hat sich verbessert. Seine Haltung ist auch vernünftiger geworden, nach meiner Meinung.
Und im Moment diskutiert die SPD ja gerade, ob Lafontaine oder Gerhard Schröder Kanzlerkandidat werden soll. Haben Sie dort einen Favoriten?
Ich bin noch nicht entschieden in der Frage Schröder und Lafontaine. Ich neige jetzt mehr zu Lafontaine, weil er sich in seiner Haltung, die er ursprünglich eingenommen hat, nach meiner Meinung geändert hat. Also, eine grundlegende Festlegung in Bezug auf meine Meinung habe ich noch nicht getroffen. Aber ich warte ja auch noch die Entwicklung ab mit der Wahl in Niedersachsen.
Ja. Meinen Sie, was Sie bei Lafontaine positiv finden, ist das die Disziplin, die er hat, die Partei zu führen? Was gefällt Ihnen an? Sie sagten, Lafontaine hat sich gebessert.
Ja.
Ist das die Disziplin von Lafontaine, die Sie meinen, die harte Arbeit, oder ist es auch der Inhalt?
Ja.
Denn er ist schon ein bisschen radikal in seinen Ansichten.
Meinheit, er hat sich insofern etwas gewandelt, als er die Probleme, das ist schwer zu sagen, wie haben Sie das gemeint?
Ja, er spielt sich nicht selber in den Vordergrund so stark, sondern er ist mehr der Diener der Partei geworden. Ja. Sehen Sie das auch?
Ja. Sehe ich auch so. Das ist die Voraussetzung dafür, dass er überhaupt Chancen hat als Kandidat, wenn es wird. Ich glaube, dass die Entscheidung für Lafontaine fallen wird, glaube ich. Wobei es leichter wäre für die Partei, wenn Schröder zurücktritt, falls die Abstimmung in Niedersachsen nicht zu seinen Gunsten verläuft, so wie er es als Voraussetzung genannt hat.
Ja. Die SPD war im Wahlkampf mit Johannes Rau und auch im Wahlkampf mit Rudolf Scharping nicht immer loyal. Die SPD war im Wahlkampf nicht immer loyal zu ihren Spitzenkandidaten.
Nicht immer.
Johannes Rau hat darunter gelitten, Scharping auch.
Ja.
Glauben Sie, dass die Partei jetzt im nächsten Wahlkampf loyaler sein wird?
Ich glaube, dass die Partei ganz geschlossen auftreten wird. Das also kann keine Absplitterungen geben, die irgendwie von Bedeutung sind. Die Partei wird sich zu der Auffassung durchdringen, dass auch angesichts noch manchen Verschiedenheiten programmatischer Art eine Geschlossenheit die erste Voraussetzung ist für den Kampf um den Kanzler. Und dass sie das auch begriffen hat und begreifen wird, wenn es darauf ankommt.
Sie waren ja bei der letzten Bundesversammlung in Berlin, wo Roman Herzog gewählt wurde, waren Sie ja als Delegierter dort.
War ich noch Wahlmann.
Wahlmann.
Ich habe damals für den Rau gestimmt.
Ja, klar.
Aber muss sagen, der Herzog hat sich außerordentlich günstig gemacht. Er ist ein großartiger Präsident geworden. Ich bin der Meinung, es wäre gut, wenn er es nochmal machen würde, aber will ja nicht
mehr. Ja. Es wäre, und obwohl eigentlich die SPD doch einmal an der Reihe wäre, einen SPD-Präsidenten zu stellen, würden Sie trotzdem sagen, es wäre gut, wenn Herzog...
Würde vielleicht die Frage Rau nochmal auftauchen.
Ja.
Aber jedenfalls kann man sagen, der Herzog hat nicht enttäuscht. Im Gegenteil, er hat gewonnen. Auch bis in die Reihen von Sozialdemokraten hinein hat er gewonnen.
Sie haben bestimmt erlebt die Verhüllung des Reichstagsgebäudes durch den Künstler Christo.
Ja.
Und Sie kennen die Architektur für den Neubau mit der neuen Kuppel, so ähnlich wie in dem Wallot-Bau sein soll. Finden Sie das, haben Sie das richtig gefunden, oder?
Die Verhüllung war eine ganz gute Sache. Eine ganz gute Sache. Und der Neubau ist im Großen und Ganzen ganz in Ordnung.
Wieso nur im Großen und Ganzen?
Ja, weil einzelne Teile verändert worden sind und ob das gut ist, dass die Veränderungen in Bezug auf die Sitzungssäle, ob die alle gut sind, das ist ja gefahren im Vergleich zu früher. Aber es ist ja zu bedenken, dass die Problematik viel größer geworden ist und daraus sich auch Folgendes ergibt für die Sitzungssäle, für den Ablauf der Sitzungen und für die Geschäftsordnung der Sitzungen.
Sie waren als Abgeordneter im Bundestag im Verteidigungsausschuss.
Ja, 9 Jahre.
9 Jahre.
Vor den 12 Jahren war ich 9 Jahre im Verteidigungsausschuss.
Ja. Und Sie haben eine Rede gehalten im Bundestag zum ja. Wehrbeauftragten, wo Sie stark gewarnt haben, die
Einrichtung des Wehrbeauftragten, diese Institution, halte ich für dringend geboten und sie ist im weiteren Verlauf erhalten worden durch die Haltung der Wehrbeauftragten. Nicht nur des Wehrbeauftragten der SPD, sondern auch die anderen. Die Wehrbeauftragten haben sich sehr gut benommen. Die Institution als solche ist auf höchst begrüßenswert.
Sie kennen die aktuellen Probleme bei der Bundeswehr mit rechtsradikalen Ausschreitungen und Heil-Hitler-Rufen und so. Es gibt viele, viele Schlagzeilen im Moment. Haben Sie Sorge, dass in der Bundeswehr wieder so ein gewisser Extremismus...
Sie meinen Unterwanderung?
Ja.